Wir beginnen mit einer Proklamation über unseren Körper. Mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, erlöst, gereinigt und geheiligt durch das Blut Jesu. Meine Glieder, die Teile meines Körpers, sind Werkzeuge der Gerechtigkeit, hingegeben an Gott, um ihm zu dienen und ihn zu verherrlichen. Der Teufel hat keinen Raum in mir, keine Gewalt über mich und er hat kein Recht, mich anzuklagen. Es wurde alles durch das Blut Jesu geregelt. Ich überwinde Satan durch das Blut des Lammes und durch das Wort meines Zeugnisses und ich liebe mein Leben nicht bis hin zum Tod. Mein Leib ist für den Herrn und der Herr ist für meinen Leib. Und mein Zeugnis lautet, Jesus selbst trug meine Sünden an seinem eigenen Leib an das Kreuz, auf dass ich, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit lebe und durch seine Wunden bin ich geheilt. Amen. Als ich darüber nachdachte, worüber ich heute predigen sollte, und dabei über diese Proklamation nachsann, hatte ich den Eindruck, dass ich heute diese Tatsache herausstreichen solle, dass Jesus der Hohepriester unseres Bekenntnisses ist. Unser Bekenntnis steckt die Grenzen ab, wie viel er als unser Hohepriester für uns tun kann. Wenn wir ein negatives Bekenntnis aussprechen, wenn wir Unglauben äußern oder Niederlage oder von Scheitern sprechen, sind unserem Hohepriester damit in gewissem Sinne die Hände gebunden. Unser Bekenntnis entscheidet darüber, wie viel er für uns tun kann. Einigen von euch ergeht es vielleicht so, dass sie rückblickend auf eine Reihe von negativen Bekenntnissen zurückblicken. Ihr habt immer wieder darüber gesprochen, was ihr nicht könnt. Ihr habt über eure Fehler gesprochen. Ihr habt über eure Enttäuschungen gesprochen. Euer Bekenntnis entscheidet über euren weiteren Lebensweg. Ein sehr anschauliches Beispiel hierfür ist die Geschichte von den 12 Kundschaftern, die Mose ins verheißene Land schickte. 2 kamen mit einem positiven Bekenntnis zurück, 10 mit einem negativen. Und die meisten erwachsenen Israeliten glaubten das negative Bekenntnis. Das negative Bekenntnis lautete, wir können es nicht. Das positive Bekenntnis lautete, wir können es sehr wohl. Und jeder von ihnen besiegelte sein Schicksal mit seinem jeweiligen Bekenntnis. Wer sagte, wir können es nicht, konnte es auch nicht. Wer sagte, wir können es sehr wohl, konnte es auch sehr wohl. Leider haben manche Prediger diese wunderbaren Wahrheiten dahingehend pervertiert, dass man sie sich zunutze machen könne, um Gott dazu zu bringen, das zu tun, was man will. Das ist nicht der Sinn dieses Bekenntnisses. Aber diese Prediger können uns nicht den damit verbundenen Segen rauben. Einige von euch müssen vielleicht rückblickend auf die Vergangenheit zugeben, ja, ich habe sehr negative Dinge gesagt. Ich habe Dinge gesagt, die Jesus nicht verherrlichten und die mich an mein Unvermögen und an mein Scheitern regelrecht festketten. Wenn du dich zum Misserfolg bekennst, wird Misserfolg dein Teil sein. Doch wenn du Glauben bekennst, wird Gott dein Teil sein. Denkt einfach kurz darüber nach und tut Buße, wenn ihr falsche Dinge bekannt und gesagt habt, wenn ihr negativ gedacht und geredet habt. Nehmt euch jetzt kurz Zeit dafür und sagt, Herr, es tut mir leid, ich habe dir die Hände gebunden. Ich habe das, was du in meinem Leben tun könntest, durch meinen Unglauben und mein negatives Denken eingeschränkt. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Bleibt also nicht dabei stehen, eure Sünden zu bekennen, sondern fangt an, Gott dafür zu danken, dass er, wenn ihr bekannt habt, treu und gerecht ist und euch eure Sünden vergibt und euch von aller Ungerechtigkeit reinigt. Sagt, danke Herr, ich bin aus diesem tiefen Tal der Verzweiflung herausgekommen. Ich bin aus dieser finsteren, einsamen Tiefe herausgekommen. Alles vermag ich durch Christus. Ich sage euch kurz noch die Prince-Version dieser Bibelstelle, die auf dem Original beruht. Sie lautet: Ich kann alles durch den, der mich im Inneren kräftigt. Das ist die wörtliche Übersetzung. Wollen wir das gemeinsam sagen? Ich kann alles durch den, der mich im Inneren kräftigt. Noch einmal. Ich kann alles durch den, der mich im Inneren kräftigt. Und noch einmal. Ich kann alles durch den, der mich im Inneren kräftigt. Amen. Ich möchte euch nun einen kurzen Abschnitt aus der Einführung des Buchs eines amerikanischen Baptistenpastors vorlesen. Das Buch heißt A Hunger for God, wörtlich Hunger nach Gott. Das Buch ist gut, doch der beste Teil davon ist meiner Meinung nach die Einführung. Ich lese: Der größte Feind dieses Hungers nach Gott ist nicht Gift, sondern Apfelkuchen. Nicht das Bankett der Gottlosen, das unseren Appetit auf den Himmel schmälert, sondern das unaufhörliche Herumknabbern am Tisch der Welt. Nicht die mit ab 18 gekennzeichneten Videos, sondern die trivialen Faseleien des Hauptabendprogramms, das wir uns jeden Abend zu Gemüte führen. Wenn Gott beschreibt, welche Übel Satan ins Feld führen kann, um uns von der Festtafel seiner Liebe fernzuhalten, nennt er ein Stück Land, ein Joch voll Ochsen und eine Frau. Nicht seine Feinde widerstehen der Liebe zu Gott am meisten, sondern seine Geschenke. Und das tödlichste Verlangen sehnt sich nicht nach dem Gift des Bösen, sondern nach den einfachen Freuden dieser Welt. Denn wenn diese Dinge den Hunger nach Gott ersetzen, ist der Götzendienst kaum erkennbar und schier unheilbar. Nun, das hat mich wirklich angesprochen. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Wir sind keine bösen Sünder, Gott bewahre. Wir sind einfach Sünder. Und auch wenn vielleicht tatsächlich der ein oder andere von uns sich mal ein solches ab 18 gekennzeichnetes Video ansieht, so frage ich doch: Wie viele Stunden am Tag verschwendet ihr damit, euch vor den Fernseher zu setzen und euch mit Trivialitäten berieseln zu lassen? Ich möchte mich nicht rühmen, aber Ruth und ich haben gar keinen Fernseher. In Israel haben wir uns einen gekauft, denn in einem Notfall, der dort ohne weiteres eintreten könnte, braucht man den Fernseher, um Informationen zu bekommen. Aber wenn wir ihn nicht brauchen, schließen wir ihn weg. Für mich ist das kein Opfer. Wenn du mich foltern möchtest, und ich möchte hier niemanden dazu anregen, aber dann setz mich einfach den ganzen Tag vor einen Fernseher. Mehr wäre nicht nötig. Das wäre eine Qual für mich. Nicht, weil ich ein Superheiliger bin, sondern weil ich Berieselung einfach nicht ausstehen kann. Ruth sprach im vergangenen Jahr in Frankreich vor einer Gruppe von 400 Frauen über die Rolle der christlichen Frau und fragte die Anwesenden: Wie viele von euch holen sich ihre Vorstellungen darüber, wie eine Frau sein soll, aus der Bibel? Von den 400 hoben etwa 12 die Hand. Wo bekommen die anderen ihre Vorstellungen her? Aus dem Fernsehen, aus Kinofilmen und von all den anderen Dingen. Ja, gelegentlich gibt es gute Filme. Doch selbst die guten sind mit Unreinheit behaftet. Kurz nachdem Ruth und ich geheiratet hatten, gab es einen Film, der Frisco Kid hieß. Es war ein ausgezeichneter Film über einen jüdischen Studenten aus einer Yeshiva in Polen, der nach San Francisco gehen musste, um dort Rabbiner einer neuen Gemeinde zu werden. Ein witziger, sehr lebensnaher Film. Doch mittendrin fingen die Darsteller auf einmal ganz ohne Grund an, schmutzige Worte zu gebrauchen. Ruth und ich sagten uns, wir würden uns den Film wirklich gerne nochmal ansehen, doch dann sagten wir uns, wir möchten den Heiligen Geist in uns nicht noch einmal solchen Worten aussetzen und deshalb haben wir uns den Film nie wieder angesehen. Nun zu unserem eigentlichen Thema. Behandle deinen Leib wie den Tempel Gottes. Zunächst einmal brauchen wir dafür eine Wertschätzung unseres Körpers. Es ist unbiblisch, den menschlichen Körper als etwas Wertloses zu betrachten. David sagt in Psalm 139: Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Dein Körper ist ein Meisterwerk. Viele von euch besitzen einen Wagen, auf den sie gut Acht geben, oder ein Haus, das sie immer in Schuss halten. Doch viele von euch zeigen nicht dasselbe Interesse an ihrem Körper, obwohl er doch der wunderbarste Mechanismus ist, der ihnen je anvertraut wurde. Wenn dein Auto den Geist aufgibt, kannst du dir einen neuen kaufen. Wenn dein Haus in Flammen aufgeht, kannst du dir ein neues kaufen. Doch wenn dein Körper fertig ist, ist er fertig. Du wirst keinen zweiten Körper bekommen. Behandle ihn respektvoll, ehre ihn. Er ist ein Meisterwerk Gottes. Wie kann man nur glauben, all das, was im menschlichen Körper drinsteckt, sei durch Zufall entstanden? Paulus sagt, indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. An den Anfang dieses Themas stelle ich das Statement, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Doch gehen wir noch einen Schritt zurück. Paulus spricht in 1. Korinther von zwei Dingen, die Gottes Tempel sind. 1. Korinther 3,16: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Er spricht also kollektiv zur Gemeinde und sagt ihr, Plural, ihr seid Gottes Tempel. Als nächstes sagt er etwas, das uns einen Schrecken einjagen kann. Ich frage mich, wie man die Bibel lesen kann, ohne jemals vor ihr zu zittern. Er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes beschmutzt, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Fragen wir uns, was es heißt, den Tempel Gottes zu beschmutzen. Wenn der Tempel Gottes, die Gemeinde, die Versammlung des Volkes Gottes ist, dann fragen wir uns doch, was es heißt, diesen Tempel zu beschmutzen. Ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden, aber als ich darüber nachdachte, kam ich zu folgendem Fazit. Den Tempel Gottes beschmutzen heißt, Sünde in die Gemeinde hineintragen, falsche Lehren in die Gemeinde hineinbringen, dämonische Kräfte in die Gemeinde hineinbringen. All das beschmutzt den Tempel Gottes. Und es heißt, wer das tut, den wird Gott zerstören. Ich staune darüber, wie leichtfertig und gleichgültig manche Menschen in Bezug auf den geistlichen Dienst sind. In der Gemeinde geschehen lächerliche, bizarre, hässliche und dämonische Dinge, und Gott wird die Menschen richten, die dafür verantwortlich sind, sie in die Gemeinde hineingebracht zu haben. Er sagt, er wird es tun. Das ist keine menschliche Meinung, sondern eine biblische Tatsache. Ich kann gar nicht mit Worten ausdrücken, wie sehr ich über manche Dinge staune, die sich manche Prediger herausnehmen, und ich schließe mich selbst dabei nicht aus. Aber ich spüre, dass das Gefühl für die Ehrfurcht gebietende Majestät, die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes fehlt. Es hat sich in Luft aufgelöst. Was bleibt, ist ein Zirkus. Ich sage manchmal, die charismatische Bewegung ist zu einem charismatischen Karussell geworden. Ich weiß, dass das in vielen Bereichen nicht stimmt, aber ganz allgemein habe ich den Eindruck, dass sich die Dinge so verhalten. Hier geht es also darum, dass ihr, die Gemeinde, der Tempel Jesu seid. Wenn jemand den Tempel Gottes beschmutzt, wird Gott ihn zerstören. Ihr müsst wissen, dass Gott sich um die Gemeinde sorgt. Er gab sein Leben, um die Gemeinde freizukaufen. Sie ist ihm nicht gleichgültig. Die Gemeinde wird seine Braut sein. Wehe dem, der die Braut Christi beschmutzt. Weiter zur zweiten Stelle über den Tempel, 1. Korinther 6,19. Paulus beginnt, wie an mindestens einem halben Dutzend anderer Stellen, mit den Worten, wisst ihr nicht. Und ich habe festgestellt, dass in den meisten Fällen, in denen Paulus dies sagt, die Leute es tatsächlich nicht wissen. Und das gilt auch für diese Stelle, 1. Korinther 6,19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Welcher Preis? Das Blut Jesu, das kostbarste im ganzen Universum. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Ich frage euch, verherrlicht ihr Gott hier und jetzt mit eurem Leib? Wenn nicht, warum nicht? Schlagen wir kurz 4. Mose 7 auf, das längste Kapitel der Bibel mit 89 guten Versen. Und der letzte lautet, Und wenn Mose in das Zelt der Begegnung hineinging, um mit ihm, also dem Herrn, zu reden, dann hörte er die Stimme zu ihm reden von der Deckplatte herab, die auf der Lade des Zeugnisses war, zwischen den beiden Cherubim hervor, und er redete zu ihm. Das wurde mir sehr wichtig in Bezug auf die Taufe im Heiligen Geist. Wenn mein Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, wie weiß ich dann, dass der Herr da ist, wenn ich ihn aus seinem Tempel reden höre? Wenn ich in einer unbekannten Sprache rede, die mir der Heilige Geist eingibt, weiß ich, dass mein Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Ich weiß, dass Gott darin wohnt. Das heißt nicht notwendigerweise, dass Gott nicht da ist, wenn du noch nie in Zungen geredet hast, aber du hast zumindest keinen Beweis dafür, dass Gott da ist. Mein Körper ist also der Tempel des Heiligen Geistes. Wie reagiere ich auf die rettende Gnade Gottes? Römer 12. Dieses Kapitel beginnt mit deshalb oder nun. Und ich sage oft, wenn man in der Bibel ein deshalb findet, muss man rausfinden, weshalb da deshalb steht. Und ich glaube, dieses deshalb oder dieses nun in Römer 12,1 verweist auf alles, was Paulus in den vorangegangenen 11 Kapiteln gesagt hat. Und darin präsentiert er ja die umfassendste, gründlichste, logische Auslegung unserer Erlösung überhaupt. Warum sie notwendig war, wie sie errungen wurde und was sie in uns hervorbringt. Und das wendet er nun auf seine Leser an und er sagt, ich ermahne euch nun, Brüder, also im Lichte dessen, was ich eben gesagt habe, ermahne ich euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes. Welche Reaktion möchte Gott nun von uns sehen? Und das ist wieder so typisch für Gott und so ganz anders, als die meisten Philosophen denken, von denen ich einer war. Wir würden nun eigentlich eine ausgefeilte theologische Reaktion erwarten. Nein, nein, nein. Paulus sagt, Gott erbittet nur eins von euch. Er bittet euch, ihm euren Körper zu geben. Das widerspricht dem, wie viele von uns denken würden. Und das ist so jüdisch gedacht. Ich bin kein Jude, aber ich bin lange genug mit Juden zusammen, um es zu wissen. Die Juden sind sehr realitätsbezogene Leute. Die Griechen dachten eher philosophisch. Sie stellten den Sinn des Menschen in den Vordergrund. Aristoteles dachte, Gott sei der vollkommene Sinn, der über sich selbst nachsinnt. Dabei frage ich mich immer, warum sich Gott dann die Mühe machte, noch irgendetwas anderes zu erschaffen. Das ist jedenfalls typisch griechische Denkweise. Doch die jüdisch-hebräische Denkweise stellt den Körper in den Vordergrund, stimmt's? Und die Juden sind Menschen, die nur eins wissen wollen, nämlich ob etwas funktioniert. Und wenn du ihnen sagst, dass es funktioniert, dann hören sie dir auch zu. Wir haben einige jüdische Freunde, die nicht gläubig sind und die uns öfter mal besuchen. Wir trinken Kaffee oder Tee und sitzen lange am Tisch zusammen und wir fragen uns oft, worauf warten sie eigentlich? Ich sage euch, worauf sie warten. Sie warten darauf, dass wir ihnen erzählen, was Gott für uns getan hat. Und das stellt sie dann zufrieden. Sie sind aber noch nicht an den Punkt gekommen, an dem sie selbst eine persönliche Entscheidung getroffen hätten. Ich muss euch in diesem Zusammenhang eine komische Geschichte erzählen. Beim Bau unseres Hauses hatten wir einen sehr renommierten jüdischen Architekten. Aus irgendeinem Grund willigte er ein, den Bau unseres kleinen Häuschens persönlich zu betreuen. Und eines Tages kam er, es war mitten im Sommer und sehr heiß, und er sagte, ich habe so viel zu tun, ich kann nur 10 Minuten bleiben, ach, und ich habe solche Rückenschmerzen. Ruth erwiderte, mein Mann hat etwas gegen Rückenschmerzen. Er sagte zu mir, Sie haben was? Ich sagte, ja, es ist etwas ungewöhnlich, aber es funktioniert. Was ist es denn? Fragte er noch. Ich sagte, nun, Sie setzen sich auf einen Stuhl, ich halte Ihre Beine, und wenn ein Bein kürzer ist als das andere, wächst das kürzere nach. Sie wollen, wie gesagt, etwas, das funktioniert, und ich tat, was ich gesagt hatte, das Bein wuchs heraus und er blieb eine halbe Stunde, obwohl er eigentlich nur 10 Minuten hätte bleiben wollen. Eine Woche später kam er wieder und Ruth fragte ihn, wie geht's ihrem Rücken? Er sagte, mein Rücken ist okay, aber mein Nacken. Hat Ihr Mann auch was gegen Nackenschmerzen? Ich sagte, ja, in der Tat. Wenn Sie sich so hinstellen und Ihre Arme seitlich wegstrecken und sie dann vor Ihrer Nase zusammenführen, wird, wenn ein Arm kürzer ist als der andere, der kürzere nachwachsen. Und er wuchs nach. Inzwischen hat der Mann Lance Lambert erzählt, dass er glaubt, dass Jesus der Messias ist. Er ist noch nicht wiedergeboren, aber er ist rein intellektuell davon überzeugt. Zurück zum Thema. Dein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Gott bittet dich, ihm deinen Leib darzubringen. Und wenn du das tust, wird dein Denken erneuert. Es läuft also andersrum, als wir meinen würden. Wir würden mit dem Denken anfangen, mit dem Sinn. Doch Gott sagt, gib mir deinen Körper und ich kümmere mich um dein Denken. Du hast immer gesagt, ich hätte gedacht, der Inhalt sei wichtiger als das Gefäß. Gott sagt, das stimmt vielleicht, aber ich will alles. Ich will das Gefäß und den Inhalt. Und wenn das geschieht, wird unser Denken erneuert. Wir denken anders. Ein wesentlicher Unterschied dabei, wir denken nicht mehr so ich-bezogen. Der natürliche Mensch denkt in einer bestimmten Situation, was springt für mich dabei heraus? Was steckt für mich drin? Wenn Menschen heiraten, die nicht gläubig sind, gehen sie oft mit diesem Denken in die Ehe. Eine solche Ehe geht in aller Regel in die Brüche, denn das ist nicht der Schlüssel zu einer erfolgreichen Ehe. Doch wenn dein Denken erneuert wird und du dich nicht mehr darum kümmerst, was für dich herausspringt, wirst du fragen, wie kann ich Gott in dieser Situation verherrlichen? Und dann befindest du dich auf einem völlig anderen Niveau. Wenn wir dem Herrn unseren Körper dargebracht haben, gehört er nicht mehr uns. Aber wir leben ja noch in diesem Körper. Wir sind dann die Verwalter dieses Körpers und nicht mehr die Besitzer. Und als Verwalter sind wir dem Herrn gegenüber rechenschaftspflichtig, was wir mit dem Körper anfangen. Ich glaube, dass jeder von uns, mich eingeschlossen, eines Tages vor dem Herrn darüber Rechenschaft ablegen muss, wie er mit seinem Körper umgegangen ist, was er damit gemacht hat und wie er ihn eingesetzt hat. Ich möchte euch etwas fragen. Paulus sagt, dein Körper ist ein Tempel Gottes. Wenn es ein materieller Tempel wäre und du wüsstest, dass es Gottes Tempel ist, wie würdest du ihn dann behandeln? Ich denke, fast alle von uns würden ziemlich viel Zeit dafür aufwenden, den Tempel in gutem Zustand zu erhalten. Es wäre unser Bestreben, ihn sauber und in Schuss zu halten. Wir würden etwas gegen Löcher im Dach, gegen schmutzige Fenster oder zerbrochene Fensterscheiben unternehmen. Wir würden das alles reparieren. Wir würden uns nicht mit verstopften Toiletten abfinden. Wir würden sie räumen. Doch wenn es um unseren Körper geht, gehen wir mit diesem herrlichen, einzigartigen Tempel häufig weitaus gedankenloser um, als wir es mit einem materiellen Tempel täten. Ich genoss eine sehr gute und umfassende Bildung. Mit 9 Jahren kam ich ins Internat und schloss meine Ausbildung mit 24 in Cambridge ab. Ich war also 16 Jahre lang in den besten Bildungsanstalten Englands. Und wisst ihr was? In all den Jahren bekam ich kein einziges Mal eine Lektion darüber, wie man seinen Körper behandeln soll. Man hielt das für unwichtig. Der Intellekt ja, aber der Körper... Nun, der Körper ist eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn wir unseren Körper für etwas Selbstverständliches erachten, wird er eines Tages sagen, es reicht, du hast mich schlecht behandelt und nun präsentiere ich dir die Konsequenzen. Hierzu 1. Korinther 10, 31. Diese Stelle beginnt auch mit deshalb oder nun. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Wie isst man zur Ehre Gottes? Oder besser gefragt, kann man zur Ehre Gottes zu viel essen? Ich halte das für unmöglich. Nach dem Pfingsttag beeindruckte es die Ungläubigen, wie die Gläubigen miteinander aßen. Sie brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Würdet ihr Ungläubige beeindrucken, so wie ihr in einem Restaurant esst? Viele Christen schämen sich heute sogar, vor dem Essen ein Dankgebet zu sprechen. Und das sind die Knackpunkte, an denen wir nicht mehr hochgeistlich sind, sondern an denen unser Glaube ganz praktisch wird. Und ich sage euch eins, wenn etwas nicht praktisch ist, ist es meiner Meinung nach auch nicht geistlich. Der Heilige Geist ist die praktischste bzw. pragmatischste Person im Universum. Wenn es nicht funktioniert, ist es auch nicht von Gott. Und wir müssen vor Gott darüber Rechenschaft ablegen, wie wir mit unserem Körper umgehen. Soweit ich weiß, wird in der charismatischen Bewegung sehr wenig über dieses Thema gepredigt. Infolgedessen haben wir Millionen von übergewichtigen Charismatikern, die auf einen Herzinfarkt zusteuern. Soweit ich weiß, wird in der charismatischen Bewegung sehr wenig über dieses Thema gepredigt. Infolgedessen haben wir Millionen von übergewichtigen Charismatikern, die auf einen Herzinfarkt zusteuern. Ich zeige nicht mit dem Finger auf andere, denn Ruth hat eben erst zwar keinen Herzinfarkt, aber eine Koronarangioplastie überlebt. Und ich staune nur so über das Geschick der Ärzte. Sie führen in der Leiste eine kleine Sonde in die Ader ein, schieben sie hinauf zum Herzen und reparieren dann das Herz von innen. Der Arzt gab Ruth 2 Röntgenaufnahmen, eine vor und eine nach dem Eingriff. Es war eine dramatische Veränderung zu sehen. Das muss man den Ärzten lassen. Sie widmen ihren Arbeitstechniken große Aufmerksamkeit. Ich denke, dass Ärzte oft ernsthafter sind als Prediger. Sie nehmen sich und ihr Handwerk ernster. Wisst ihr warum? Weil sie meiner Meinung nach glauben, dass sie die Antworten haben. Und offen gesagt glauben heute viele Prediger nicht mehr, dass sie die Antworten haben. Wenn wir keine Antworten haben, dann brauchen wir auch nicht mehr zu sprechen. Ich frage dich also, isst und trinkst du zur Ehre Gottes oder isst und trinkst du einfach nur so? Was auch immer ihr tut, sagt Paulus, das tut zur Ehre Gottes. Vor vielen Jahren führte ich einen jungen Juden im Hyde Park in London zum Herrn. Nachher sagte er, wenn jemand nicht zur Ehre Gottes lebt, hat er kein Existenzrecht. Das habe ich nie vergessen. Wenn du nicht zur Ehre Gottes lebst, hast du kein Existenzrecht, denn du existierst in Gottes Universum. Gott hat dich gemacht und Gott hat etwas mit dir vor. Ich weise euch in diesem Zusammenhang noch auf Galater 5,17 hin. Was den Missbrauch mit unserem Körper betrifft, herrscht in der Gemeinde ein seltsames Schweigen. Wenn Alkoholiker in unsere Gemeinden kommen, zögern wir nicht, ihnen zu sagen, sie müssen damit aufhören. Wenn Leute kommen, die Drogen nehmen, zögern wir nicht, ihnen zu sagen, dass sie damit aufhören müssen. Doch wenn Leute kommen, die zu viel essen und übergewichtig sind, sagen wir kein Wort. Einige von uns könnten auch gar nichts dazu sagen. Ich möchte euch nicht verärgern. Ich möchte nur euer Denken anregen, denn mir kommt es vor, als würde ein bestimmter Teil des Gehirns der Gemeinde nicht funktionieren. Und man wird für etwas sonderbar erachtet, wenn man den Leuten sagt, wie sie essen sollen. Warum? Ist das etwa kein wichtiges Thema? Wirkt sich das etwa nicht auf dein Leben aus? Das tut es sehr wohl. Nun also Galater 5,17. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wie wahr das doch ist. Du tust nicht das, was du tun willst. Warum? Weil zwei Kräfte in dir gegeneinander streiten, der Geist Gottes und das Fleisch, dein fleischliches Wesen. Sie sind im Widerstreit, sie arbeiten gegeneinander. Das heißt nicht, dass Gott gegen deinen Körper wäre, nein, er ist absolut für deinen Körper, aber er ist gegen alles, was gegen ihn ist. Und deshalb gilt, hört gut zu, immer, wenn ihr eurem Fleisch nachgebt und euch ihm hingebt, behindert ihr den Heiligen Geist. Und immer, wenn ihr euch dem Heiligen Geist hingebt, behindert ihr euer Fleisch. Aber ihr könnt nicht beide gleichzeitig zufriedenstellen. Etwas weiter unten in Galater 5,22 kommt die Auflistung der Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber, also des Heiligen Geistes, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstkontrolle. Ohne Selbstkontrolle oder Selbstbeherrschung ist die Frucht des Geistes nur unvollständig. Und Gott sagt auch nicht, dass er uns kontrollieren wird. Er sagt, kontrollier dich selber. Ich gebe dir die Gnade dazu, ich helfe dir, aber du musst es tun. Dann 2. Timotheus 1,7, wörtlich aus dem Englischen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Selbstdisziplin. Der Heilige Geist ist ein Geist der Selbstdisziplin. Er wird dich in die Lage versetzen, Selbstdisziplin zu üben, wenn du mit ihm kooperierst. Wenn du das nicht tust, wird er dich allein arbeiten lassen. Ich möchte noch auf einen weiteren Punkt eingehen. 1. Korinther 9. Ich las ein Buch von einer Ernährungsberaterin, die Christin ist und mich entfernt kennt, da sie mich an einer Stelle in ihrem Buch zitiert. Sie sagt, 62% der Amerikaner sind übergewichtig und 62% sind krank. Amerika ist heute die kränkste Nation auf Erden. Sie ist die reichste mit den meisten Ärzten und den meisten Krankenhäusern, aber auch die kränkste, weil sich die Amerikaner durch ihren Lebensstil systematisch selbst umbringen. Man schätzt, dass 2 von 5 Amerikanern Krebs haben werden. 2 von 5! Wenn es hier um Cholera ginge, wäre die ganze Nation im Aufruhr. Und es gibt immer mehr Beweise dafür, dass zu viel Essen oder falsches Essverhalten entscheidende Ursachen für Krebs und Herzinfarkt sind. Und es wird deshalb so wenig darüber gesprochen, weil es viele Geschäfte und Firmen gibt, die viel Geld damit machen, Menschen umzubringen. Die Bibel sagt, in den letzten Tagen werden die Menschen sich selbst lieben, das Geld lieben und das Vergnügen lieben. Wenn du also gegen die Liebe zum Geld und gegen die Liebe zum Vergnügen vorgehst, attackierst du damit eine starke Macht. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Lesen wir nun das persönliche Zeugnis des Paulus in 1. Korinther 9, das ich höchst erstaunlich finde. Manche von uns meinen, Paulus hätte nie Probleme oder Versuchungen oder Sünden gehabt. Aber er war ein Mensch wie du und ich. Er war ein wunderbarer Gottesmann, aber er war nicht vollkommen. Und deshalb sagt er am Ende von 1. Korinther 9, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Er spricht nicht von einem tatsächlichen Wettrennen, sondern zieht Athleten gewissermaßen als Bewertungsgrundlage unseres Verhaltens heran. Ich denke, Profisportler sind die Menschen auf der Welt, die in gewisser Weise die größte Selbstkontrolle haben. Sie brauchen sie auch. Warum? Nun, ich sprach vor kurzem darüber, dass die Menschen jede Beherrschung über Bord werfen, wenn es ihnen an Vision fehlt. Doch diese Spitzensportler haben eine Vision und sie erlegen sich eine gewaltige persönliche Disziplin auf, um ihre Vision zu verwirklichen. Das heißt also, um noch schneller zu laufen, noch höher zu springen, noch schneller zu schwimmen, was auch immer. Paulus zieht diese Sportler heran, um uns herauszufordern. Er sagt, diese Leute haben eine Vision und sie bringen dafür Opfer. Sie widmen ihre ganze Zeit und ihre Energie dieser Vision. Und du? Du läufst in einem Rennen, aber läufst du auch so, dass du gewinnen kannst, oder läufst du einfach nur irgendwie mit? Dann fährt Paulus fort, jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam, er übt Selbstkontrolle, in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Paulus sagt, wenn sie Selbstkontrolle üben, wie viel mehr sollten wir das tun? Er fordert uns anhand des Beispiels der Athleten heraus, was er ja auch an anderen Stellen tut. Und er sagt dann, ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse. Ich weiß, wo ich hinlaufe. Ich weiß, wo das Zielband ist. Ich bin entschlossen, dorthin zu kommen. Denn ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir nicht gegeneinander antreten, sondern wir treten gegen die Mächte an, die gegen uns streiten. Dann sagt er, ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Ein ungeschickter Boxer schlägt zwar zu, aber seine Schläge treffen nur in den seltensten Fällen den Gegner. Er schlägt einfach in die Luft. Paulus sagt, ich kämpfe nicht so. Ich weiß, gegen wen ich kämpfe und ich weiß, womit ich es zu tun habe. Und dann, sagt er, sondern ich diszipliniere meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst disqualifiziert werde. Das Wort disziplinieren hier trifft den Sinn nicht ganz. Im Original steht hier ein umgangssprachliches griechisches Wort, das so viel heißt wie jemandem ein blaues Auge verpassen. Er sagt also, ich verpasse meinem Körper ein blaues Auge, ich schlage meinen Leib. In manchen Bibeln heißt es ja auch, ich zerschlage meinen Leib. Es ist jedenfalls erstaunlich, dass Paulus dieses Wort im Zusammenhang mit seinem Körper verwendet. Aber wir haben eben nur ein unscharfes Bild von Paulus, wenn wir diese Tatsache nicht sehen. lesen wir den Vers noch einmal mit dem Wort disziplinieren, sondern ich diszipliniere meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst disqualifiziert werde. Das sagt Paulus. Hätte er die Bedingungen nicht erfüllt, wäre er disqualifiziert worden. Disqualifiziert heißt, man hat die Bedingungen nicht erfüllt und man qualifiziert sich nicht für den Gewinn des Preises. Als ich selbst einmal sehr krank war, fragte ich den Herrn, warum. Er zeigte mir daraufhin einige Szenen aus meinem Leben, die vorwiegend in Restaurants spielten. Ich möchte sagen, dass ich ein respektierter, charismatischer Prediger war. Ich stand etlichen bekannten, charismatischen Predigern nahe, die im Großen und Ganzen so waren wie ich. Und ich kam bei jedem damit durch, nur nicht beim Herrn. Gott war so gnädig und barmherzig. Er knüppelte mich nicht nieder, er erteilte mir keine Lektion, er zeigte mir nur einige Szenen und überließ es mir, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Gott sei Dank habe ich daraus gelernt, denn sonst wäre ich heute nicht mehr hier. Wenn ich damals gestorben wäre, was ohne weiteres hätte geschehen können, wäre ich nicht verloren gewesen, aber ich wäre ein disqualifizierter Prediger gewesen. Bevor ich schließe, noch einige ganz grundlegende Dinge. Ich möchte diese Botschaft nicht zu geistlich abschließen. Du fragst nun vielleicht, muss ich mich ändern? Nun, vermutlich schon. Ich wuchs in Großbritannien auf und vom britischen Essen, Fleisch und Kartoffeln und Gemüse und Nachtisch bekam ich öfters Verstopfung, aber ich überlebte es. Dann heiratete ich eine Dänin und die Dänen essen gerne Sachen mit Sahne und machen ganz herrliche Nachspeisen. Mir schmeckten sie alle. Meine erste Frau lebte 20 Jahre in Palästina bzw. Israel und sie gewöhnte es sich in dieser Zeit an, wie die Araber zu leben und nur ganz einfache Dinge zu essen. Brot, Öl, Tomaten und Obst. Damit blieb sie viel länger fit, als sie es mit dem dänischen Essen geblieben wäre. Als sie nach 20 Jahren wieder nach Dänemark zurückkam, sagten Leute, die in ihrem Alter waren, zu ihr, »Du siehst ja viel jünger aus als wir.« Das lag an ihrem Essen. »Wir tun uns so schwer, 2 und 2 zusammenzuzählen, und wenn wir es tun, dann kommt bei uns meistens 5 heraus.« Es macht sehr wohl etwas aus, was du isst. Auch andere Dinge sind von Bedeutung. Essen ist nicht das Einzige, worauf es ankommt, aber es ist von Bedeutung. Und warum solltest du dich vorzeitig zu Tode essen, wenn es nicht sein muss? Wie viel ist dir dein Leben wert? Wie viel ist dir dein Körper wert? Anders formuliert, bist du ein lebender oder ein toter Fisch? Ein toter Fisch kann sich nur mit dem Strom treiben lassen. Ein lebender Fisch kann gegen den Strom schwimmen. Um in der heutigen Welt Christ zu sein, musst du ein lebender Fisch sein. Du kannst nicht den Weg gehen, den die Welt geht. Deshalb nun zu einigen grundlegenden Dingen. Ich denke, durch meinen Kontakt zum jüdischen Volk habe ich mehr Interesse an grundlegenden Dingen als früher. Als Philosoph kümmerte man sich nicht um so unwichtige Dinge wie den menschlichen Körper, denn schließlich bewegt man sich in den höheren Sphären theoretischer Konzepte und Begriffe. Vielleicht fragst du dich nun, wie kann ich Informationen darüber bekommen, wie man gesünder lebt? Es gibt eine ganze Menge an Informationen. Ein jüdisches Ehepaar hat einen Bestseller geschrieben, der sich weltweit mehr als 1 Million Mal verkauft hat. Und wenn es darum geht, Dinge auszuprobieren oder herauszufinden, sind die Juden meistens ganz vorne mit dabei. Das Buch heißt Fit for Life, auf Deutsch Fit fürs Leben, und stammt von Harvey und Marilyn Diamond. Man erfährt darin nicht alles, aber man wird zum Umdenken angeregt. Das Buch wird dir die Augen dafür öffnen, was Nahrungsmittel in deinem Körper bewirken. Ich danke Gott für Läden, in denen man gesunde Lebensmittel bekommt. Ich möchte nicht näher auf Ernährung zu sprechen kommen, aber es ist nun mal wichtig. Man ist wirklich dumm, wenn man meint, es sei nicht wichtig, was man isst, denn was du isst, wird zu einem Großteil darüber entscheiden, was aus dir wird. Dann möchte ich euch auf die wichtigen Verse aus 3. Mose 7, 22 bis 27 hinweisen. Diese Worte gelten Israel unter dem Gesetz des Mose. Ich sage nicht, dass sie auch uns gelten, aber sie sind interessant. Und der Herr redete zu Mose. Rede zu den Söhnen Israel, alles Fett von Stier und Schaf und Ziege dürft ihr nicht essen. Und das Fett von Aas und das Fett von Zerrissenem kann verwendet werden zu allerlei Werk, aber ihr dürft es auf keinen Fall essen. Denn jeder, der Fett vom Vieh isst, von dem man dem Herrn ein Feueropfer darbringt, die Person, die es isst, soll aus ihren Volksgenossen ausgerottet werden. Ihr sollt kein Blut essen in all euren Wohnsitzen, es sei von den Vögeln oder vom Vieh. Jede Person, die irgendwelches Blut isst, diese Person soll aus ihren Volksgenossen ausgerottet werden. Nun, die meisten von uns kennen dieses Verbot, Blut zu essen, zumal es ja auch im Neuen Testament bekräftigt wird. Aber es ist auch interessant, dass Gott es seinem Volk nicht gestattete, tierisches Fett zu essen. Ich habe einige Dinge selbst herausgefunden, unter anderem, dass tierische Fette eine ganz maßgebliche Ursache von Herzinfarkten sind. Und deshalb beeindruckt es mich, dass Gott es seinem Volk nicht gestattete, dieses Fett zu essen. Israel führte ein recht freies Leben, aber andererseits darf man nicht vergessen, dass sie keine arbeitserleichternden Geräte hatten und keine mechanischen Transportmittel. Wohin sie auch gingen, mussten sie entweder zu Fuß reisen oder auf dem Esel oder Kamel reiten. Paulus bereiste Kleinasien auch nicht im klimatisierten Reisebus. Vermutlich reiste er auf einem Esel. Man hatte keine Möglichkeit, Essen zu konservieren. Man aß die Nahrungsmittel immer frisch. Es gab keine Konservierungsstoffe, keine Antibiotika, nichts von alledem, was man heute in unser Essen mischt, um es unnatürlich und ungesund zu machen. Wie gesagt, musste sich Ruth vor kurzem einer Koronarangioplastie unterziehen. Wir hatten etliche Jahre lang versucht, solchen Dingen auszukommen, und wenn wir das nicht getan hätten, hätte sie vielleicht einen Herzinfarkt bekommen. Sie hatte keinen Herzinfarkt und ihr Herz wurde nicht geschädigt, was ja bei einem Herzinfarkt geschieht. Wenn lediglich die Arterien verstopft sind, gibt es wunderbare Möglichkeiten, etwas dagegen zu unternehmen. Ich überlasse das den Ärzten. In ihrem Bereich sind sie so sorgfältig, so treu, und sie arbeiten schwer, oft viel mehr als Prediger. Doch Ruth und ich haben die wichtigsten Ursachen und Probleme herausgearbeitet, die zu einem Herzinfarkt führen können. In der sogenannten zivilisierten Welt verzeichnet man immer mehr Herzinfarkte. In den USA ist der Herzinfarkt, soweit ich weiß, schon Todesursache Nummer 1. Ich möchte euch nun unsere Liste von Dingen mitgeben, die das Risiko eines Herzinfarkts steigern. Es sind insgesamt 6 Dinge. Erstens, Rauchen. Und vermutlich hat niemand von euch dieses Problem. Das ist wohl die Hauptursache von Herzinfarkt. Zweitens, Vererbung. Jemand fragte einen Wissenschaftler einmal, wie er sich sicher sein kann, dass er auch ein langes Leben wird führen können. Der Mann erwiderte, such dir die richtigen Eltern aus. Deine Eltern haben eine Menge damit zu tun und du kannst eigentlich nichts dagegen unternehmen. Ruth hat 3 Brüder, die allesamt ähnliche Herzprobleme haben. Einer starb schon sehr jung. Die anderen beiden hatten ihre Herzprobleme etwa zur selben Zeit wie Ruth. In Ruths Fall spielt also Vererbung zweifellos eine wichtige Rolle. Das kann man nicht ändern, die anderen Faktoren hingegen schon. Drittens, Fettleibigkeit. Es ist eine anerkannte medizinische Tatsache, dass Fettleibigkeit eine zentrale Ursache von Herzinfarkten ist. Damit verbunden der nächste Faktor, viertens, Ernährung. Ich kann nicht näher darauf eingehen und ich bin auch nicht qualifiziert, euch über Ernährung zu lehren, aber es macht etwas aus, was du isst. Wie es heißt, der Mensch isst, was er isst, und das stimmt häufig auch. Interessanterweise haben die in Anführungszeichen unterprivilegierten Menschen auch nur sehr selten Herzinfarkte und nur selten Diabetes. Vor etlichen Jahren führte der US-Senat eine Untersuchung durch, welche Auswirkungen es hat, wenn im Ernährungsgefüge eines Landes raffinierter weißer Zucker eingeführt wird. Dabei stellte sich heraus, dass in jeder Nation, in der man raffinierten weißen Zucker einführte, innerhalb von 25 Jahren auf einmal Fälle von Diabetes verzeichnet wurden. Das weiß man schon seit 30 oder 40 Jahren. Fünftens, Bewegung. In unserem frühen Appartement machten wir eine interessante Erfahrung. Wir waren einige Monate weg, und als wir nach Hause kamen, war der Müllschlucker in der Wohnung kaputt. Wir holten den Kundendienst und der Mann sagte, das Problem ist, dass sie ihn nicht benutzt haben. Und das gilt auch für unsere Muskeln. Sie sind dazu gemacht, um benutzt zu werden. Wenn wir sie nicht benutzen, verkümmern sie. Und der sechste Faktor, Stress. Heute ist man sich einig darüber, dass Stress ein Hauptrisikofaktor für Herzinfarkt ist. Ich möchte euch mit dieser Botschaft nicht nur vor einem Herzinfarkt warnen. Ich möchte euch nahebringen, dass es entscheidend ist, wie ihr mit eurem Körper umgeht. Euer Körper ist das teuerste Gerät, das euch jemals in die Hände gegeben worden ist und gegeben werden wird. Wenn er ein Computer wäre, würdet ihr euch bemühen, herauszufinden, wie man ihn bedient. Warum nehmt ihr euch da nicht etwas Zeit, um Gott zu bitten, euch zu zeigen, wie er möchte, dass ihr mit eurem Körper umgeht? Die Antwort Gottes lautet, behandelt ihn wie meinen Tempel. Behandelt ihn respektvoll. Behandelt ihn mit Ehrfurcht. Haltet ihn rein. Achtet darauf, dass der Abfluss und der Kanal nicht verstopft ist. Haltet die Fenster sauber. Haltet die Einrichtungen in Schuss. Wenn wir für den materiellen Tempel Gottes verantwortlich wären, würden wir wohl alle ausnahmslos viel Zeit und Aufmerksamkeit dafür verwenden, richtig damit umzugehen. Wir sind für den Tempel, der unser Körper ist, verantwortlich gemacht worden und dafür müssen wir mindestens genauso viel Zeit und Aufmerksamkeit aufwenden. Amen. Soweit dieses Thema. Ihr könnt nun damit anfangen, was ihr wollt. Ich habe zumindest meine Seele erleichtert. Es war mir wichtig, euch mitzuteilen, was ich selbst gelernt habe, und bei einigen Dingen war es recht beschwerlich, sie zu lernen. Ich hätte diese Herzprobleme nicht haben müssen. Ich hatte sie, weil ich töricht handelte. Und wenn ihr in der Bibel irgendwo eine Stelle findet, in der es heißt, Gott würde Torheit billigen oder gutheißen, dann zeigt sie mir. Er geht mit dem Narren viel strenger ins Gericht als mit dem Trunkenbold. Stimmt's? Trunkenheit würden wir nicht tolerieren. Doch wie viel Torheit tolerieren wir doch? Ich will damit eines sagen. Nehmen wir Gott ernst. Und immer wieder mal denke ich mir eine Definition von Glauben aus. Und eine davon lautet, Glauben heißt Gott ernst nehmen.